Wir konnten bis jetzt in dieser Gesellschaft nicht wirklich ein neues Leben beginnen, weder in wirtschaftlicher noch in politischer oder sozialer Hinsicht. Wo auch immer wir auftauchen, werden wir stigmatisiert. Wir ehemalige FARC-Guerilleros, wir Unterzeichner des Friedens, sind nicht willkommen. Es fehlt an Pädagogik, wie den Leuten vermitteln, was wirklich im Friedensvertrag steht, den wir 2016 in Havanna unterschrieben haben. Soweit zum Thema Wiedereingliederung.
Frieden in Kolumbien, also davon spüren die Menschen im Land auch knapp 7 Jahre nach diesem Friedensabkommen, das die Regierung mit der FARC-Guerilla 2016 abgeschlossen hatte, nur wenig. Die Entwaffnung der einen Guerilla-Gruppe, die scheint im Gegenteil zu einer Bewaffnung anderer Gruppen geführt zu haben. Und inzwischen werden auch ehemalige FARC-Guerilleros gezielt umgebracht, neben sozialen Anführern, Indigenen, Menschenrechtsverteidigern und Umweltaktivisten. Dabei gab es ja so viele Hoffnungen, als vor einem Jahr mit Gustavo Petro das erste Mal in der Geschichte des Landes tatsächlich ein linker Präsident ins Amt gewählt wurde und dann auch noch einer, der den vollständigen Frieden in Kolumbien eigentlich zu seiner Chefsache gemacht hatte. Was ist daraus geworden?
Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Ich bin Katja Bigalke, hallo. Und in Kolumbien unterwegs war Christine Siebert, die von Medellin aus 170 Kilometer in die Berge gefahren ist, in eine sogenannte Wiedereingliederungszone, wo knapp 60 ehemalige FARC-Guerilleros leben.
Ein Fußballfeld, dahinter grüne Berge. Unter einem Wellblechdach spielen ein paar Kinder mit einem Karton. Ihre Eltern sind ehemalige FARC-Guerilleros, die hier lernen, wie Alltagsleben geht. FARC, das steht für Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, revolutionäre Streitkräfte Kolumbiens. Ein Mädchen steigt in den Karton und lacht. Auch Ex-Guerillero Ferney Orego González lächelt, dann runzelt er die Stirn.
Wir wohnen hier in genau solchen Pappschachteln. Das sind keine würdigen Verhältnisse. Wir haben uns daran gewöhnt, aber das ist nicht menschenwürdig.
Eigentlich sollten die Ex-Guerilleros und ihre Angehörigen nur ein halbes Jahr lang in dieser behelfsmäßigen Anlage leben. Die 24 Wiedereingliederungszonen, die der Staat 2017 im ganzen Land eingerichtet hatte, waren nur als erste Anlaufstellen für entwaffnete Guerilleros gedacht. Danach sollten sie laut Friedensvertrag Land bekommen, um sich darauf eine Zukunft aufzubauen. Doch Petros Vorgänger sabotierte das Abkommen. So wurden aus 6 Monaten 6 Jahre. Im Restaurant Gewürze des Friedens im Zentrum der Zone hantiert Köchin Cecilia, singt traurige Lieder. Morgen schmerzt mich, morgen sterbe ich. Hier treffe ich Ferney wieder und einen seiner Freunde, Vladimir Camargo Carton. Die beiden Anfang 30er sind als Jugendliche den FARC beigetreten. Beide, weil sie von Paramilitärs bedroht wurden. Vladimir erzählt.
Ich bin 2009 zu den FARC gegangen. Ich war damals 16. In dem Dorf, in dem ich lebte, ging bei den Paramilitärs das Gerücht um, ich arbeite mit den FARC zusammen. Eines Tages hielten die Paramilitärs mich fest und bedrohten mich. Ich konnte ihnen entkommen, aber ich wusste, beim nächsten Mal würde ich vielleicht nicht mit dem Leben davonkommen. Und ich habe mir gesagt, auf geht's. Jetzt probiere ich ein anderes Leben aus. Ich trete der Guerilla bei. Mal sehen, wie lange ich es schaffe, zu überleben.
Wladimir überlebte, aber einfach war es nicht. Er erzählt von Luftangriffen der Armee, von erbitterten Gefechten, von Attacken aus dem Hinterhalt. Er blickt sich um. Die Kämpfe fanden hier in der Nähe statt, in den hügeligen Wäldern der Subregion Bajo Cauca. Nachdem die FARC und die damalige Santos-Regierung Ende 2016 Frieden geschlossen hatten, haben Wladimir und Ferney 2017 ihre Waffen abgegeben. Sie nennen sich seitdem Firmantes de Paz, Unterzeichner des Friedens. Aber sie warten immer noch auf diesen ersehnten Frieden, sagt Wladimir.
Wir harren hier aus. Wir geben nicht auf, obwohl so viele Unterzeichner des Friedens ermordet werden, obwohl die vorherigen Regierungen, besonders die von Ivan Duque, das Friedensabkommen nicht umgesetzt haben, obwohl all die sozialen Anführer und Menschenrechtsaktivisten umgebracht werden und viele andere, die sich um den Frieden bemüht haben und denen es dabei übel ergangen ist.
1600 Aktivisten und fast 400 Ex-FARC-Rebellen sind seit der Unterzeichnung des Friedensabkommens ermordet worden. Ferney verlässt deshalb selten die Zone. Hier ist er weniger gefährdet. Polizisten und Soldaten wachen über die Sicherheit der Ex-Guerilleros, der früheren Erzfeinde. In sein Heimatdorf in der Nähe der Stadt Ituango ist Ferney in all dieser Zeit nur wenige Male zurückgekehrt. Einmal ist er dort einem ehemaligen Schulfreund begegnet.
Mein Schulfreund ist seit vielen Jahren bei der Armee. Als er mich sah, hat er sich erschreckt. Er hat nicht mit mir gesprochen. Danach hat er mir geschrieben: Bruder, ich habe dich gesehen. Und ich habe geantwortet: Du wolltest mich nicht grüßen. Wir waren doch früher immer zusammen. Ja, schrieb er, ich hatte Angst. Und ich hatte doch auch Angst. Man weiß ja, dass die Armee mit den Paramilitärs zusammenarbeitet. Das ist nun 4 Jahre her und wir haben uns immer noch nicht getroffen. Ich gehe immer nur ganz kurz und möglichst unauffällig in mein Heimatdorf zurück. Die Lage ist sehr unsicher. In diesem Gebiet sind viele Paramilitärs. Das ist alles ziemlich kompliziert.
Ferney und Wladimir blicken zu der Gruppe hinüber, die sich gerade an den Tisch neben uns setzt. Zwei junge Frauen aus dem benachbarten Städtchen Anori, die hier in der Zone den Schulabschluss nachholen. Die beiden Männer, mit denen sie scherzen, sind der eigens dafür engagierte Lehrer und ein Unterzeichner des Friedens. Neben dem Schulprojekt laufen in der Zone noch unzählige andere Initiativen. Honigproduktion, Brotbäckerei. Besonders erfolgreich ist das Outdoor-Label La Montaña, für das Ex-Guerilleros Anoraks und besonders widerstandsfähige Rucksäcke nähen. Das meiste Geld für die Projekte kommt aus UNO-Fonds. Ziel ist aber, in Zukunft ohne Subventionen auszukommen. Die Köchin Cecilia bringt uns Maisfladen. Wladimir verabschiedet sich in die Rucksackwerkstatt. Ferney greift das Thema Paz Total, völliger Frieden, auf. Gustavo Petros zentrales Wahlversprechen. Der Präsident will mit allen verbleibenden bewaffneten Gruppen verhandeln.
Der vollkommene Frieden, das ist mein Traum. Wenn der wahr wird, dann mache ich eine gigantische Fiesta. Weißt du warum? Weil sich hier in Kolumbien unglaublich viele bewaffnete Gruppen bekämpfen. Das ist echt kaum zu ertragen. Wenn du in eine Stadt kommst, dann wird jedes Stadtviertel von einer anderen Bande beherrscht. Wenn du irgendwo auf dem Land auftauchst, dann sind da die FARC-Dissidenten, die ELN-Guerilla, aber auch Drogenmafias und Paramilitärs, wie die Caparapos, die AUC, die Gaitanistas.
Ferney zählt immer weitere paramilitärische Gruppen auf. Für ihre Omnipräsenz nennt er 2 Gründe.
Der Drogenhandel und der Bergbau. Wo sind die meisten bewaffneten Gruppen? Dort, wo es haufenweise Koka gibt und Bodenschätze. Aber der Koka-Anbau hat seinen Grund. Glaubst du, die Bauern machen das mit Begeisterung? Die wissen doch, dafür können sie im Gefängnis landen. Doch leider haben sie keine Wahl. Da werden massenweise Billigprodukte importiert und darum können die Bauern hier nicht von Kochbananen oder Maisanbau leben. Genau davon profitieren die bewaffneten Gruppen.
Die jungen Frauen am Nebentisch winken uns zu. Sie heißen Jolima und Maribel und bereiten heute ein Video für den Frieden vor. Sie wollen sich einen der Drehorte näher anschauen, das FARC-Museum, 2 Baracken weiter, ob ich mitkommen will. An betonierten Wegen entlang liegen die Wohn- und Gemeinschaftsbaracken, liebevoll bemalt, mit FARC-Symbolen wie der Roten Rose, mit historischen FARC-Kommandanten, die Gitarre spielen oder in ein Buch vertieft sind. Im Museum probieren Jolima und Maribel FARC-Kappen auf, posieren kokett, machen Selfies. Auf einem Tisch sind Laptops in Tarnfarben, Funkgeräte und Blechtassen ausgestellt. Fotos an den Wänden dokumentieren die Geschichte der Guerilla. Alltagsszenen im Dschungel, die Morgenwäsche im Bergbach, Guerilleros beim Unterricht. Es gab Marx-Lektüre, aber für manche auch einfach Lesen und Schreiben. Ich würde gern noch beim Videodreh dabei sein. Aber ich muss los. Ein ehemaliger Fachkommandant will mich in seinem kugelsicheren Geländewagen in die 170 Kilometer entfernte Stadt Medellin mitnehmen. Guillermo Leon Chanzi ist um die 50. Den Großteil seines Lebens hat er bei den FARC verbracht. Er sitzt schon auf dem Rücksitz, vorne seine beiden Leibwächter. Alle tragen Jeans, Hemden und Baseballkappen, wirken wie eine Gruppe von Ausflüglern. Im Autoradio läuft ein Fußballspiel. Die Männer kommentieren es mit Leidenschaft. Hin und wieder schaffe ich es, das Gespräch auf ein anderes Thema zu lenken. Den kompletten Frieden.
El espejo para construir la paz total es la implementación de los acuerdos.
Der vollständige Frieden, dafür gibt es eine Bedingung. Wenn das Abkommen, das mit der ältesten Guerilla Südamerikas und der ganzen Welt, den FARC, unterzeichnet wurde, nun umgesetzt wird, dann wird das für Vertrauen sorgen. Dann werden auch andere Guerilla-Gruppen sagen, ja, nun sehen wir reale Veränderungen. Nun sind auch wir bereit zu verhandeln. Worin bestehen nun diese Veränderungen? Punkt 1 des Abkommens ist die Agrarreform. Sie sieht vor, dass Landtitel für 7 Millionen Hektar an Kleinbauern vergeben werden sollen. Weitere 3 Millionen Hektar sollen landlosen Familien zugeteilt werden. Es soll Infrastruktur geschaffen werden. Es soll auf dem Land für Bildung, Gesundheit, für Wohnmöglichkeiten gesorgt werden. Für Tausende von Kleinbauern sollen Projekte lanciert werden, damit sie ihr Land bearbeiten können. Das nenne ich Veränderungen.
Nachdem Gustavo Petros Vorgänger Ivan Duque die Umsetzung des Friedensabkommens sabotiert habe, gehe es nun voran. Petro sei in all diesen Punkten weitergekommen. Er sei optimistisch, betont Guillermo. Dann schallt aus dem Autoradio ein Tor und es geht wieder um Fußball. In Medellin bin ich im Haus der Wiedereingliederung verabredet. Im vorderen Raum werden Produkte aus verschiedenen Wiedereingliederungszonen verkauft, die in Wladimirs Werkstatt genähten Rucksäcke, aber auch Honig, Kaffee, Bier und T-Shirts. Dahinter ein Raum für Veranstaltungen. Drei ehemalige FARC-Rebellen sind schon dabei, Stühle zu einem kleinen Kreis aufzustellen. Auch hier ein buntes, romantisches Wandbild. Blumen, Äste mit großen Blättern und der Schriftzug Pintando Sueños de Vida y Paz. Träume von Leben und Frieden malend. Und was sind das für Träume, frage ich die drei. Franceli Arias ist Anfang 40. Sie war als Jugendliche zu den FARC gegangen. Aus Überzeugung, sagt sie, um für soziale Gerechtigkeit zu kämpfen. Ihre Träume heute, sie fährt sich durch die langen braunen Haare.
No, mi sueño es como...
Träume habe ich viele, denn wir sind ja Teil eines Kollektivs. Es geht um alle. Mein persönlicher Traum ist es, eine sehr gute Soziologin zu werden. Ich denke, das schaffe ich. Ich studiere an der Universität und komme gut voran. Und für die Kameraden überall im Land wünsche ich mir, dass sie ein besseres Leben führen können. Dass nun alles, was im Friedensabkommen beschlossen wurde, umgesetzt wird.
Auch Patricia Restrepo ist um die 40. Sie hat bereits eine Ausbildung zur Krankenschwester abgeschlossen und will nun Sozialarbeit studieren.
Wir haben so viele Träume, studieren oder in die Politik gehen, Stadtrat oder Bürgermeister werden. Auch das sind Träume.
Aber Politikerinnen-Träume zu verwirklichen ist schwierig. Im Zuge des Friedensabkommens bekamen die Ex-FARC-Guerilleros für 2 Legislaturperioden jeweils 5 Sitze im Senat und im Repräsentantenhaus zugesichert. Jedoch als Unterzeichner des Friedens für die Ex-FARC-Partei Comunes einen Wahlkampf zu führen, das ist nochmal eine ganz andere Sache.
Bald haben wir hier Kommunal- und Regionalwahlen. Ende Oktober finden die statt. Mal sehen, wie es uns dabei ergehen wird. Das Friedensabkommen sieht vor, dass wir uns am politischen Leben beteiligen. Das tun wir. Wir kämpfen nun mit Worten.
Doch wie politische Meetings abhalten, wenn man sich als Ex-FARC-Guerillero aus Sicherheitsgründen gar nicht frei bewegen kann? Manuel Antonio González Benítez, Ende 50, war FARC-Kommandant und studiert heute im Fernstudium Politikwissenschaften.
Was unsere politische Wiedereingliederung angeht, da fühlen wir uns sehr stigmatisiert. In manche Gegenden können wir überhaupt nicht gehen. Sie werden von bewaffneten Gruppen beherrscht, die uns nicht hineinlassen. Wir können also nicht mal Gesprächsrunden mit den Bewohnern organisieren. Wir können nicht mehr mit der Bevölkerung interagieren, mit der wir früher tagtäglich zu tun hatten.
Noch ein paar Gruppenfotos vor der bunten Wand und wir verabschieden uns. Wer macht den Unterzeichnern des Friedens das Leben schwer? Wer bringt sie um? Frage ich mich auf dem Flug nach Bogota. Wer sind die Drahtzieher? In der Nähe des Kongressgebäudes im Zentrum von Bogota hat der Rechtsanwalt und Menschenrechtsaktivist Gustavo Gallardo sein Büro. Er vertritt Ex-FARC-Kommandanten vor der JEP, der Sonderjustiz für den Frieden, eine Instanz, die aus dem Friedensabkommen hervorgegangen ist. Sie müssen sich dort wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, unter anderem wegen Entführung und Mord, verantworten. Auch Gustavo Gallardo wurde angegriffen. Im August 2019 schossen Unbekannte auf seinen Wagen. Zum Glück wurden weder er noch seine Leibwächter verletzt. Hinter den Anschlägen vermutet der Rechtsanwalt jene, denen der Frieden und die dafür nötigen Veränderungen ungelegen kommt und die deshalb den Krieg bevorzugen.
Die rechtsextreme Geldelite in Kolumbien profitiert vom bewaffneten Konflikt auf wirtschaftlicher und politischer Ebene. Die paramilitärischen Gruppen wurden gegründet, um das große Kapital in Anführungszeichen zu beschützen, um große Ländereien, Viehweiden, riesige Palmölfelder, Erdölförderanlagen und Bergwerke zu verteidigen. Und vor wem beschützen die Paramilitärs das alles? Vor den einfachen Leuten. Vor Menschen, die ihr Land zurückhaben wollten. Denn diese Agrobusiness- und Bergbauprojekte sind auf geraubtem Land entstanden. Die landlosen Bauern mussten in die Städte flüchten und leben dort in der Misere. Heute fordern sie ihr Land zurück. Der vollkommene Frieden bedeutet, dass wir alles umkrempeln, das ganze Modell, dass wir ein Land erschaffen, in dem soziale Gerechtigkeit und Demokratie herrscht, in dem der Mensch respektiert wird, egal auf welcher Seite er steht, egal ob er der reichen Elite angehört oder aus einer armen Bevölkerungsschicht stammt. Independientemente de su pensamiento e independientemente
de su extracción social. Da ist also eine Menge zu tun und Gustavo Petro, der ja vor gut einem Jahr gewählt wurde, der hatte ja auch sehr viel vor, also die sozialökologische Transformation des Landes zum Beispiel oder eben auch die Herstellung des Friedens. Besonders weit scheint er da aber noch nicht gekommen zu sein. Die Sicherheitslage im Land, die ist ziemlich kritisch, hat sich zuletzt sogar wieder verschärft und darüber spreche ich jetzt mit unserer Korrespondentin Anne Herberg, die sich erst vor kurzem vor Ort einen Überblick über die Lage verschaffen konnte. Hallo.
Hallo.
Auf dem Papier klingen ja so manche Nachrichten aus dem Land erstmal gar nicht so schlecht. Es wurden zum Beispiel vor kurzem neue Waffenstillstandsabkommen abgeschlossen mit der ELN-Guerilla zum Beispiel. Das ist die größte bewaffnete Gruppe im Land. Oder auch mit der AMC-FARC, also eine abtrünnige Gruppe aus ehemaligen FARC-Guerilla-Mitgliedern. Und trotzdem eskaliert ja die Gewalt und es scheinen ständig neue bewaffnete Gruppen da zu entstehen. Was ist denn da los?
Naja, bildlich war ja, dass genau an dem Tag, an dem bekannt gegeben wurde, dass mit dieser Splittergruppe der FARC, dem Estado Mayor Central, bald formelle Friedensgespräche aufgenommen werden soll, dass genau an dem Tag es einen Anschlag gab in einer der Regionen, wo genau diese Gruppe am meisten aktiv ist, im Cauca. Da sind zwei Menschen ums Leben gekommen, zwei weitere wurden verletzt. Also das macht deutlich, wie angespannt die Lage ist. Man kann nicht mit einem Blick auf das ganze Land schauen, sondern jede Region hat im Grunde ihre eigenen regionalen Konflikte und das macht das Ganze auch so kompliziert. Diese Konflikte hängen sehr stark damit zusammen, welche Rohstoffe es in den Regionen gibt, ob diese Regionen wichtig sind für den Transport von Drogen, von Coca beispielsweise, welche wirtschaftlichen Aktivitäten in dieser Region stattfinden. Davon hängt ganz oft auch die Gewalt in diesen Regionen ab. Grundsätzlich muss man sagen, dass sich nach dem großen Friedensabkommen die Situation im Land eben nicht wie erwartet, so entspannt hat, weil die Nachfolgeregierung den Sicherheitsversprechen nicht nachgekommen ist, also in den Regionen, wo die FARC abgezogen sind, nicht präsent geworden ist als Staat. Und das haben andere Gruppen genutzt, sind in diese Regionen rein, kämpfen dort jetzt um die Kontrolle von Territorien, von Schmuggelrouten, von vor allem illegalen kriminellen Wirtschaftszweigen, denn damit lässt sich einfach viel Geld zu machen. Und ich war neulich unterwegs und habe beispielsweise mit Mitgliedern von solchen Splittergruppen gesprochen und die sagten zu mir, der Friedensprozess mit der FARC war im Grunde der größte Fehler, denn dadurch hat sich die kriminelle Struktur in Kolumbien atomisiert. Es gibt also viel mehr Gruppen als vorher. Man hat überhaupt keinen Überblick mehr. Die Gewalt ist explodiert. Und darunter leidet natürlich vor allem die Zivilbevölkerung, die immer wieder zwischen die Fronten gerät. Es werden unglaublich viele Kinder zwangsrekrutiert. Das ist eben auch ein Punkt, der sehr, sehr besorgniserregend ist.
Was so eine Herstellung eines inneren Friedens angeht, von dem das Land ja offensichtlich sehr weit entfernt ist, stelle ich mir das aber auch grundsätzlich ziemlich schwierig vor. Also Menschen, die sehr lange in einem Krieg im Grunde genommen involviert waren, die einfach so in diese Gemeinden dann zu reintegrieren. Da müssen ja auch die Verbrechen der Vergangenheit erstmal aufgearbeitet werden. Dafür gibt es ja auch eine Art Sonderjustiz in Kolumbien, eine Sonderjustiz für den Frieden, die JEP, die Verbrechen der ehemaligen FARC-Rebellen untersuchen soll. Wie kommt die denn voran?
Ja, diese JEP ist im Grunde was wirklich ganz Besonderes weltweit und sie soll auch nicht nur, und das ist ganz wichtig, die Verbrechen der ehemaligen FARC-Guerilleros untersuchen, sondern sie soll wirklich die Gewalt im Land untersuchen. Das war ja einer der kritischsten Punkte bei den Verhandlungen auch, weil sie eben auch Verbrechen der staatlichen Sicherheitskräfte untersuchen soll. Und die beiden Fälle, die am meisten vorangeschritten sind, sind eben auch einmal der Fall 1, da geht es um die Kriegsverbrechen der FARC-Guerilleros, Geiselnahmen, Erpressungen, Morde. Und der Fall 3, da geht es um falsch genannten falsos positivos. Das sind Verbrechen, in denen staatliche Sicherheitskräfte Zivilpersonen gezielt umgebracht haben und sie nachher sozusagen als Guerilleros ausgegeben haben und davon dann von der Heeresführung belohnt wurden im Sinne von, ihr habt Guerilleros umgebracht, dafür bekommt ihr Sonderurlaub. Das klingt hart, genau so ist es geschehen. Wir reden von mehr als 7000 Fällen. Es gab am 3. Oktober erstmals eine Veranstaltung in Kolumbien, in Bogotá, in dem sich die Heeresführung, in dem sich der kolumbianische Staat für diese Verbrechen öffentlich entschuldigt hat. Das war wirklich ein Meilenstein. Also da passiert auf der einen Seite unheimlich viel. Aber dieses Aufrühren von dieser gewaltsamen und von dieser jahrzehntelangen gewaltsamen Geschichte, das sorgt für viel Polemik. Das ist schmerzhaft. Aber die JEP leistet durchaus eine wirklich sehr, sehr bemerkenswerte Arbeit, auch an Schulen, in der Gesellschaft, und sie arbeitet trotz dieser ganzen Gewalt weiter. Also es ist Aufklärung inmitten eines anhaltenden Konfliktes.
Und wie sieht das aus mit Verhandlungen mit Gruppen, die eben jetzt nicht der Guerilla zugehörig sind, also andere bewaffnete Gruppen, die immer wieder im Land für Gewalt sorgen, also die Paramilitärs, die Drogenkartelle. Was sind denn da die Bemühungen der Regierung, hier für Ruhe zu sorgen?
Es ist ja sehr, sehr schwierig in Kolumbien den Überblick zu behalten, wer zu welcher Gruppe gehört. Und man kann das gar nicht mehr so trennen. Mir persönlich hat ein Mitglied einer FARC-Splittergruppe gesagt, die FARC, die früher ideologisch gekämpft hat, kämpft heute nur noch ums Geld. Es ist einfach ein riesengroßes Geschäft. Ich möchte damit sagen, es ist eine sehr, sehr komplexe Struktur. Und derart komplex ist auch das Vorhaben von Präsident Petro, diesen totalen Frieden, wie er sagt, also den vollkommenen Frieden mit allen bewaffneten Gruppen herzustellen. Er wird Angebote machen müssen, die vor allem den einzelnen Kämpfern in den Gruppen Zukunftsperspektiven stellen. Doch es ist extrem schwer, denn wer einmal in so einer Gruppe drin ist und selbst Verbrechen begangen hat, der weiß natürlich unheimlich viel. Und das macht den Ausstieg aus einer solchen Struktur doppelt schwierig.
Das Grundproblem in dem Land ist ja eigentlich auch die extrem ungerechte Verteilung von Land, diese riesige Schere, die es da gibt zwischen Arm und Reich. Und ohne eine Agrarreform, wie sie Petro ja auch mal angekündigt hat, da geht es ja eigentlich gar nicht weiter. Das Land befindet sich aber in den Händen eben von Großgrundbesitzern. Das heißt, bei jeder Umverteilung muss er dann also auch innenpolitisch mit deren Widerstand rechnen. Was kann er denn in dieser Situation überhaupt umsetzen? Welche Machtmittel, welchen Rückhalt hat er?
Ja, also Pedro hat ja ambitionierte Reformen angekündigt. Nicht nur die Agrarreform gehört dazu. Bei diesen ambitionierten Reformen hat er das Problem, dass sein Parteibündnis, der Historische Pakt, weniger als ein Viertel der Abgeordneten in beiden Kammern des Kongresses stellt. Das heißt, er musste Allianzen eingehen. Das ist ihm zu Beginn ganz gut gelungen. Mittlerweile gelingt es ihm eben fast nicht mehr. Und die Agrarreform ist da eben ein sehr, sehr gutes Beispiel. Also er hat es geschafft, mit dem Viehzüchterverband ein Abkommen zu unterzeichnen, das den Ankauf von 3 Millionen Hektar Großgrundbesitz vorsieht, das dann umverteilt werden soll an Bauern. Das wird aber mittlerweile eben von allen Seiten extrem stark kritisiert, denn die Kleinbauern kritisieren, dass sie sagen, ja gut, die Großgrundbesitzer werden jetzt sozusagen entlohnt dafür, dass sie von der massiven Vertreibung von Kleinbauern durch Paramilitärs, die ja mit den Großgrundbesitzern verbunden waren, profitieren. Und der politischen Opposition geht diese ganze Reform aber schon auf der einen Seite wieder überhaupt nicht weit genug. Ja? Also es ist praktisch dieses Hin und Her, das sich an dieser Landreform ganz gut zeigt, wie kompliziert es eben auch ist, nach einer so jahrzehntelang gewachsenen Machtstruktur da was umzuschichten und für gerechte Strukturen auf dem Land zu sorgen.
Zur Sicherheitslage in Kolumbien und warum Frieden herstellen eine Mammutaufgabe in diesem Land ist, haben wir unsere Korrespondentin Anne Herberg gehört. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Für heute war es das mit der Weltzeit. Die Windkraft-Supermacht Dänemark, die schauen wir uns dann morgen hier im Podcast an. Ich bin Katja Bigalke und ich freue mich natürlich, wenn Sie dann wieder dabei sind. Und natürlich freuen wir uns auch in der Redaktion immer über Ihr Feedback oder auch Sternchen in den Podcatchern Ihrer Wahl. Bis bald. Tschüss und machen Sie es gut.